Liebe Gemeinde, unser Predigttext heute aus dem Neuen Testament, aus dem Brief, den Paulus an die Römer geschrieben hat, ein ziemlich komplexer, hochtheologischer Text, so wie Paulus eben wirklich auch ein scharfer Denker war. Ich erlaube mir deshalb, diese Verse aus einer neueren Übersetzung vorzulesen. Ist auch etwas länger, aber ich werde nachher in der Predigt einfach noch darauf eingehen. Lassen Sie uns einfach gemeinsam uns auf den Weg machen. Römer 7, die Verse 14 bis 25. Paulus schreibt: Wir wissen ja, das Gesetz ist vom Geist Gottes bestimmt. Ich dagegen bin als Mensch ganz von meiner irdischen Gesinnung bestimmt. Ich bin mit Haut und Haaren an die Sünde verkauft. Ja, wie ich handle, ist mir unbegreiflich. Denn ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das tue, was ich eigentlich nicht will, dann beweist das, ich stimme dem Gesetz innerlich zu und erkenne an, dass es recht hat. Aber dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß, in mir, das heißt in meinem irdischen Leib, wohnt nichts Gutes. Der Wille zum Guten ist bei mir zwar durchaus vorhanden, aber nicht die Fähigkeit dazu. Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich entdecke also bei mir folgende Gesetzmäßigkeit: Obwohl ich das Gute tun will, bringe ich nur Böses zustande. Meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes mit Freude zu. Aber in meinen Gliedern nehme ich ein anderes Gesetz wahr. Es liegt im Streit mit dem Gesetz, dem ich mit meinem Verstand zustimme. Und dieses Gesetz macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern steckt. Ich, unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wer wird mich davon erlösen? Dank sei Gott, er hat es getan durch Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Gemeinde, man müsste mal. Kennen Sie diesen Halbsatz auch? Man müsste mal. Man müsste mal weniger Fleisch essen. Man müsste mal öfters das Auto stehen lassen und mehr zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Man müsste mal weniger Verpackungsmüll produzieren. Man müsste mal unser Verhalten ändern und all das lassen, ja, was das Leben unserer Täuflinge zum Beispiel, aber auch der nachfolgenden Generationen ruiniert. Der Klimawandel ist ja schon längst da. Man müsste mal. Aber warum, liebe Gemeinde, ist das mit Verlaub gesagt so verdammt schwer? Warum gelingt das so wenig? Warum machen wir einfach weiter mit dem ökologischen Missbrauch unserer Erde und auch sonst? Warum ersticken wir im Müll, in dreckiger Luft und stressen uns weiter mit unseren kleinen digitalen Quälgeistern bis zum finalen Burnout? Das alles beklagt die Autorin Claudia Langer in ihrem Buch. Dieses Buch trägt den Titel Die Generation, man müsste mal. Die Generation, man müsste mal. Tja, liebe Gemeinde, wir sind gemeint. Man müsste mal, aber es ist so schwer, so mühsam, so unbequem und deshalb bleibt es eben meistens doch so, wie es ist und wie es war. Andere sollen es richten. Die Politiker zum Beispiel. Oder die nächsten Generationen dann halt, die müssen es dann halt ausbaden. Oder die Lehrerinnen und Lehrer oder die Erzieherinnen oder wer auch immer. Denn irgendetwas gibt es ja immer, was mich daran hindert, genau das zu tun, was jetzt eigentlich sinnvoll wäre, was mein Verstand sagt, meine Einsicht oder auch mein Gewissen, aber was mir so extrem schwer fällt. Etwas ändern, sich ändern, den Lebensstil, das eigene Verhalten, die Gewohnheiten, den Umgang mit Mitmenschen oder der Umwelt. Es wäre gut, es gelänge immer besser. Aber ist das wirklich so? Warum ist das so schwer, liebe Gemeinde? Man müsste mal, wenn wir ehrlich sind, eigentlich kriegen wir es nicht gebacken, kriegen wir es nicht hin. Man müsste mal, deshalb mein zweiter Punkt, ich kann nicht mal. Ich habe die Absicht, den Vorsatz, man müsste mal, aber dann kriege ich es doch nicht hin. Und liebe Gemeinde, es geht dabei ja nicht nur um eine ökologische Verhaltensweise. Es geht dabei vielleicht auch um eine an die Wand gefahrene Ehe. Oder es geht dabei vielleicht auch um ein zerstörtes Verhältnis innerhalb der Familie oder der Nachbarschaft. Es geht dabei ja vielleicht auch um eine aus der Bahn geratene Sexualität oder vielleicht ums Geld, ums Erbe, um die Steuer. Vielleicht geht es ja auch um jahrelange Lüge und Betrug. Vielleicht geht es ja auch um eine Neigung, über andere Menschen schlecht zu reden, sie vorschnell zu verurteilen. Vielleicht geht es ja auch um eine Abneigung gegenüber den Fremden oder denen, die eben einfach anders leben und sind und glauben, als ich es tue. Es geht also, liebe Gemeinde, hier auch um die Dimension von Schuld. Andere kommen darüber zu Schaden, dass ich es eigentlich anders will, aber es nicht schaffe. Ein kleiner Trost zumindest, liebe Gemeinde, dass es auch dem Apostel Paulus, der ja immerhin auch einer ist, der ja mit Christus unterwegs ist, dass es dem auch so geht. Wir haben gerade eben gehört im Predigttext, der Wille zum Guten ist bei mir zwar durchaus vorhanden, aber nicht die Fähigkeit dazu. Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich, beklagt Paulus im Predigttext. Liebe Gemeinde, halten wir uns für Augen, vielleicht ist das einer der menschlichsten Gedanken in der ganzen Bibel, die Paulus hier äußert. Sätze von unten, Gedanken sozusagen aus der Tiefe. Wer sagt schon so etwas gerne über sich selbst? Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern das, was ich nicht will, das tue ich. Liebe Gemeinde, wie oft beklagen wir, dass es andere nicht schaffen. Das ist nicht schwer. Paulus hingegen klagt über sich selbst. Er hat den Mut, an dieser Stelle ich zu sagen. Und man hat den Eindruck, dass er über diese Form von Selbstbetrachtung schier verrückt wird. Denn beinahe am Ende des Predigtextes schreibt er, ich unglücklicher Mensch, ich unglücklicher, bedauernswerter Mensch, ich bin ja in dieser Zerrissenheit förmlich gefangen, mein ganzes Dasein ist vom Tod verfallen, wer wird mich davon erlösen? Er empfindet sich da wirklich als ein erlösungsbedürftiger Mensch in diesem Zwiespalt. Ich tue das, was ich verabscheue, so tue ich das, was ich eigentlich nicht will. Ich kam, liebe Gemeinde, vor längerer Zeit einmal mit einem Mann ins Gespräch, der wegen einer Straftat 2 Jahre im Gefängnis saß. Er ließ dabei durchblicken, in welchem Dilemma er sich manchmal in dieser Zeit im Knast befand. Sie können sich das gar nicht vorstellen, erzählte er, wie das im Knast so ist. Du gehst rein und willst eigentlich schauen, dass du dir nichts zu Schulden kommen lässt, weil du so schnell wie möglich am besten wegen guter Führung wieder rauskommen willst. Ich sage Ihnen, so einfach ist das gar nicht. Da herrschen ganz eigene Gesetze unter den Knackis. Und wenn du da nicht mitspielst und dich nicht einklingst, dann bist du das totale Opfer. Dann machen die dich fertig mit allen Mitteln, die es gibt. Du musst zeigen, dass du dich kräftemäßig behaupten und durchsetzen kannst. So läuft das im Knast. Das ist das System. Du willst das so gar nicht. Dein Verstand sagt dir was anderes, aber du musst es tun, um zu überleben. Liebe Gemeinde, das Gesetz des Knasts, das Gesetz des Gefängnisses. Ja, das einem sagt, das, was eigentlich richtig wäre, nicht zu tun, um irgendwie überleben zu können. Solche Gefängnissituationen, liebe Gemeinde, gibt es außerhalb des realen Knasts in unserem Leben auch. An einigen Beispielen haben wir das vorher ja schon gesehen. Und es gibt es offensichtlich auch im Leben des Apostel Paulus. Ist es überhaupt möglich, diesem Gefängnis zu entkommen, das einen nicht weit kommen lässt, als bis zu diesem einen Satz, man müsste halt mal? Man müsste mal, ja, ich kann nicht mal, haben wir als zweites gesehen. Eigentlich wäre das dann die logische Konsequenz als dritter Schritt, es kann mich mal einfach alles. Ich schaffe es sowieso nicht. Es kann mich mal. Gibt es überhaupt jemanden, der diese inneren Gefängnistüren öffnen kann? Wir merken, aus Paulus platzt es am Ende des Predigttextes förmlich heraus. Trotz all dieser resignativen, verzweifelten Stimmung am Schluss des Textes ein Dank. Ein Stoßseufzer der Dankbarkeit, Dank sei Gott. Er hat es getan, nicht ich. Er hat es getan durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dank sei Gott. Da ist also doch offensichtlich vom Schlüssel für diese Türen dieses inneren Gefängnisses die Rede. Deshalb, liebe Gemeinde, nach dem ersten Man müsste mal und dem zweiten Ich kann nicht mal, eben nicht als drittes Es kann mich mal, sondern als drittes Er vollbringt es mal. Er vollbringt es mal. Was damit Paulus meint, möchte ich versuchen, Ihnen an dem Beispiel eines Kunstwerks zu erklären. Eines Kunstwerks. Es stammt von der Künstlerin Alwine Gerner. Sehr gerne würde ich es Ihnen jetzt zeigen, aber ich kann es nicht. Alwine Gerner, 1939 geboren, sie lebt in Nienburg an der Weser, aber ich werde es Ihnen beschreiben und ich glaube, wir können es uns vorstellen. Sie arbeitet unter anderem auch als Bildhauerin und sie hat eine solche Skulptur geschaffen. Bei dieser Skulptur im Hintergrund ein ja aus Holz gefertigtes Kreuz, ungefähr einen Meter hoch. Das müssen Sie sich als Hintergrund vorstellen. Auf bzw. vor dem Kreuz, es ist aufrecht gestellt, eine Gestalt. Auf den ersten Blick mag man denken, es sei der gekreuzigte Christus, also ein Kruzifix. Doch dann erkennt man, nein, die Gestalt ist eine Frau. Ihre Arme, sie stehen seitlich ab, ihr Mund ist aufgerissen wie zu einem Schrei. Und dann das Merkwürdige auf diesem Bild, vom Hals an abwärts über die Brust, über den Bauch, ein scharfer Riss, ein Spalt, der die Figur fast in zwei Teile zu trennen scheint. Und mit ihren Händen, so scheint es, versucht diese Gestalt, diesen Riss zusammenzuhalten, was eben doch nicht zusammenhalten will und auch nicht zusammengehört. Der Leib, das Herz, es bleibt sozusagen aufgerissen. Und damit stellt diese Künstlerin mit diesem Bildnis eine Frage an mich. Wie halte ich das eigentlich aus in diesem Leben, in meinem Leben, diese Widersprüchlichkeit, von der Paulus gerade spricht, dass es da das eine gibt, von dem ich weiß, es ist gut, und das andere, ja, das nicht gut ist und das ich tue, obwohl ich das andere möchte. Diese innere Zerrissenheit von dem, was eigentlich Gott von mir will, was ich auch selber will, und dem anderen, was ich tatsächlich tue. Dafür steht diese zweigeteilte Gestalt. Und wie schön, dass Alwine Gerner in ihrer Skulptur auch eine Antwort versucht. Hinter dieser zerrissenen Gestalt steht das Kreuz. Ihre Aussage, in der Nähe dieses Kreuzes halte ich offensichtlich diese Zerrissenheit aus. Mit dem Kreuz im Rücken kommen offensichtlich die Dinge in Bewegung. Denn als Betrachter des Kunstwerks, der frontal dieses Kunstwerk anschaut, fällt mein Blick praktisch durch den Riss hindurch, durch diese gespaltene Persönlichkeit hindurch, auf das Holz des Kreuzes. Es scheint bei dieser frontalen Blickrichtung den Riss im Leib der Figur förmlich auszufüllen. Es ist das Kreuz, an dem Jesus Christus starb, liebe Gemeinde. Mit dem, was an diesem Kreuz vollbracht wurde, mit dem, was er an diesem Kreuz erwirkt hat, füllt er sozusagen die innere Zerrissenheit dieser Figur aus. Er nimmt den Raum ein, den dieser Riss aufreißt. Er heilt diesen Riss. Er fügt zusammen, was die Gestalt mit ihren eigenen Händen nicht zusammenfügen kann. Liebe Gemeinde, es ist Gottes Liebe und nur Gottes Liebe, die zerrissene und gebrochene Herzen heilen kann. Ich selbst kann es nicht. Die Lücke, der Spalt ist mir der Ort, der Christus vorbehalten ist. Dort begibt er sich hinein und dort heilt er durch Vergebung. Hier erweckt er neue Kräfte, die ich selbst nicht habe. Es sind seine Kräfte, die am Ostermorgen bei der Auferstehung von den Toten schon sichtbar und spürbar geworden ist. Und diese Kraft, die eben auch dann mir begegnet, die Teil von mir wird, zum Beispiel auch am Abendmahl, wenn ich nach der Vergebung der Sünden in Brot und Wein diesen Christus ja förmlich in mir aufnehme, durchs Essen, durchs Hören, durchs Glauben. So heilt der Riss, das innere Dilemma, das Paulus so deutlich empfindet, so öffnen sich die Türen des inneren Gefängnisses. Martin Luther schreibt einmal in einem Brief an seinen Freund und Professorenkollegen Philipp Melanchthon: Philipp, sündige tapfer, sündige tapfer, doch tapfer glaube und freue dich in Christus, der Herr ist über Sünde, Tod und Teufel. Sündige tapfer, das kann ja auch missverständlich sein, liebe Gemeinde, aber ich glaube, dahinter verbirgt sich einen seelsorgerlichen Rat des älteren Martin Luther an den jüngeren Freund und Bruder Philipp Melanchthon. Ein Rat: lieber Philipp, es wird dir und mir noch oft passieren, auch mir, dem großen Martin Luther, übrigens auch dem Paulus, dem Apostel, dass wir das Gute wollen, aber doch das Schlechte tun. Wir sind eben zum einen Kinder Gottes, Gerechtfertigte, durch die Gnade allein, durch den Glauben, auf der einen Seite, aber eben auch noch Sünderinnen und Sünder. Gleichzeitig, das macht uns aus. Sündlos ist nur Christus. Und das zu akzeptieren, dass das eben zu unserem Leben immer noch dazugehört, dass wir eben alle auch keine Engel sind, das ist auch wichtig, ein seelsorgerlicher Rat. Aber es besteht kein Grund, deshalb zu verzweifeln. Sündige tapfer, doch tapferer Glaube und freue dich in Christus, der Herr ist über Sünde, Tod und Teufel. Hier, bei ihm als dem Herrn, dem Bezwinger eben, wie Luther sagt in seinen Worten über Sünde, Tod und Teufel, hier heilt die innere Zerrissenheit. Und deshalb kann Paulus an anderer Stelle sagen: nun lebe ich so mit Blick auf Christus, nun lebe ich, aber eigentlich lebe nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir, weil er ja diesen Riss ausfüllt, weil er ihn zusammenfügt. Er lebt in mir. Und deshalb wird auch seine Kraft in mir mächtig, nicht meine, seine. Sie wird mir helfen, immer öfters das zu tun, was gut ist, was Gottes Wille möchte, und es dann auch zu tun. Und deshalb, liebe Gemeinde, macht Paulus uns auch Mut, unseren Glauben aktiv, vertrauensvoll zu leben, weil Christus in mir lebt. Und dann, liebe Gemeinde, kann das praktisch heißen, dass ich dann vielleicht noch einmal um meine Ehe kämpfe und einfach mich mit meinem Ehepartner noch einmal zusammensetze, vielleicht auch mit fachlicher Beratung, und einfach schaue, kriegen wir es vielleicht nicht doch noch mal hin. Dann bin ich vielleicht auch bereit, beim Streit in der Familie oder wo auch immer, den ersten Schritt der Versöhnung zu gehen und die Hand zu reichen. Und dann ringe ich vielleicht nochmals mit Gottes Hilfe um mein Verhältnis zum Geld oder darum, meine Sexualität in Ordnung zu bringen. Dann suche ich vielleicht doch mal den Kontakt zur benachbarten Flüchtlingsfamilie oder lasse ich dann bewusst auch mein Auto stehen und fahre mit dem Fahrrad. Und dabei dürfen wir auch versagen und Fehler machen. Es gehört dazu, aber beim nächsten Mal klappt es dann vielleicht schon mit Gottes Hilfe ein wenig besser. Das erste, man müsste mal, liebe Gemeinde. Das zweite, ich kann nicht mal. Das dritte, er vollbringt es mal. Das vierte, jetzt mache ich mal. Amen.